Pfingsten ist nun eine Woche her und heute feiern wir das Fest der Dreieinigkeit, wie wir am Anfang gehört haben. Der auferstandene und sich zur Himmelfahrt aufmachende Christus gibt den Jüngern im Matthäusevangelium noch den Befehl, Menschen zu Jüngern zu machen und sie auf den drei Gottesnamen zu taufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Aussage finden wir eigentlich nur an dieser Stelle in der Bibel. Aber sie ist uns ganz, ganz wichtig. Die Himmelfahrt selber wird von Matthäus eigentlich gar nicht beschrieben. Interessant ist aber, dass Matthäus diese letzte Szene seines Evangeliums auch auf einem Berg in Galiläa stattfinden lässt, wo Jesus segnend sich verabschiedet von den Jüngern und dann, wie er schreibt, emporgehoben wurde. So beschreibt es Lukas in seinem Evangelium. Und wenn er dann in der Apostelgeschichte nochmal diese Geschichte beginnt zu erklären, ist er sehr ausführlich. Er beschreibt, dass der auferstandene Jesus Christus 40 Tage lang noch mit seinen Jüngern zusammen war, sie noch extra unterwiesen hat, nach der Auferstehung. Wir hören von einem Ausdruck, der in der Christenheit für einiges Missverständnis, anderes Verständnis gesorgt hat, nämlich der Taufe im Heiligen Geist, was das auch immer bedeuten mag, kommt auch nur an dieser Stelle vor. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes hat euch mit Wasser getauft, ich aber werde euch mit Heiligem Geist taufen. Und dann wird er in der Apostelgeschichte auch emporgehoben. Wir hören dann von zwei Engeln, die dort stehen, um diese sogenannte Himmelfahrt zu erklären. Engel sind ja immer wichtig an den Stellen, wo man nicht so richtig weiß, was passiert jetzt eigentlich, um diese Situation deutlich zu machen. Das bedeutet dies und jenes. Ob das jetzt an Weihnachten ist, ob das bei der Auferstehung ist und so ist es auch bei der Himmelfahrt. Wir hören davon, dass dann die Jünger sich in ein Obergemach in Jerusalem zurückgezogen haben und warten. Die Zahl 120 fällt, 12 mal 10 Jüngerinnen und Jünger. Es wird ein Los geworfen, um einen Apostel nachzuwählen, der ja abhanden gekommen ist durch den Selbstmord von Judas. Und so langsam nähert sich ein neues jüdisches Fest, Schawot. Viele, viele Juden kommen aus der ganzen Welt, gepilgert, gewallfahrtet, um dieses Fest wieder in Jerusalem beim Tempel zu feiern, Schawot. Sieben Tage, eine Woche, sieben Wochen ist der Abstand von Ostern bis nach Pfingsten. Pentekostes oder Pfingsten, das heißt 50. Tag, wird das christliche Fest erst im Jahre 130 genannt. Das heißt, zwischen dem eigentlichen Ereignis und dem Punkt, wo wir sicher wissen, dass es als Fest unter den Christen gefeiert worden ist, hat es 100 Jahre gebraucht, bis das Fest Pfingsten überhaupt ein christliches Fest war in der Ausprägung. Und zu unserer Taufe möchte ich die Aufmerksamkeit von uns allen heute besonders auf diese große Taufe bei der Ausgießung des Heiligen Geistes wenden. Das Brausen und die Feuerflammen des Heiligen Geistes haben das Haus erfüllt, aber noch viel wichtiger, sie haben die Jünger erfüllt mit Heiligem Geist. Aus Angst, die sie sehr beklommen hat, wurde Freimut. Aus den Angsthasen verwandelt der Heilige Geist die Jünger in Helden, in Glaubenshelden, die hinausstürmen. In diese große Masse der Wallfahrtspilger in Jerusalem. Und sie haben keine Angst mehr, von dem zu erzählen, was Jesus ihnen aufgetragen hat, nämlich von Jesus, von dem, was er getan hat, von dem, was er gelehrt hat. Dann passiert noch etwas sehr Ungewöhnliches. Sie sprechen in anderen Sprachen. Definitiv anderen Sprachen, sodass die Menschen aus aller Welt sie tatsächlich alle verstehen können. Sie haben keine Übersetzungsanlage wie wir heute Morgen, damit die Farsisprachigen das Deutsche verstehen, sondern der Dolmetscher an diesem Tag ist der Heilige Geist. Und er hat unwahrscheinlich viele Kanäle laufen, denn jeder Apostel predigt irgendwie in einer Sprache, die in diesem Weltreich vorkommt. Die großen Wunder Gottes, das, was Gott durch Jesus getan hat. Das geschieht aber nach dem, was berichtet wird in der Bibel, nur an diesem Tag, in dieser Form. Und dann setzt Petrus an zu seiner großen Pfingstpredigt. Und am Ende dieser Pfingstpredigt beginnt unser Predigttext. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 37 bis 41. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und auch die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Soweit dieser Predigttext. Auf die Frage, was denn Pfingsten eigentlich bedeutet, kann man viele verschiedene richtige Antworten geben. Pfingsten ist ein richtig schillerndes Fest, weil es so viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Der eine wird sagen, ja, der Heilige Geist ist gekommen, er ist ausgegossen worden. Andere werden sagen, es ist der Geburtstag der Gemeinde, die ist da entstanden. Ich habe mich entschieden, heute zu sagen, Pfingsten ist die Ankunft Gottes im Herzen der Menschen. Pfingsten ist die Ankunft Gottes im Herzen der Menschen. Pfingsten beschreibt das große Ziel, das Gott sich eigentlich gesetzt hat, mit allem, was er sich vorgenommen hat. Er möchte dich und mich erfüllen, auffüllen, überfüllen, so ist unsere blumige Sprache. Er möchte, dass der Heilige Geist in unser Herz hineinkommt. Dort drin wohnt ein anderes Bild. Und er möchte vor allen Dingen, dass das freiwillig geschieht. Dass es freiwillig geschieht. Jemand hat einmal gesagt, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Also neben dem, dass er flüssig ist und gasförmig, ist er auch ein Gentleman. Was bedeutet das? Der Bekannte wollte damit sagen, der Heilige Geist ist nicht aufdringlich. Er ist höflich, er ist freundlich, aber niemals aufdringlich, niemals zwanghaft. Er fällt niemals mit der Tür ins Haus. Wenn wir nicht ganz sicher sind, ob der Heilige Geist hier wirkt oder irgendetwas anderes, würde ich immer versuchen, von dieser Seite her zu betrachten. Was passiert hier gerade an mir? Werde ich hier genötigt? Werde ich hier manipuliert? Oder versucht der Heilige Geist, sich mir anzubieten, in seiner Freundlichkeit, in seiner Güte, in seiner Unwiderstehlichkeit, könnte man sagen. Pfingsten taucht der Heilige Geist zwar auf, der Atem Gottes weht, wie wir auch sagen, der Atem Gottes. Und ist stark und er ist mächtig, aber wie gesagt, niemals aufdringlich, niemals überfordernd. Er bietet sich an und es heißt, wie ich schon sagte, er ist ausgegossen über alles Fleisch. Ist der Heilige Geist also wie Wein oder wie Wasser? Wein, den man verschütten kann, Wasser, das ausgegossen wird? Wie stellt ihr euch den Heiligen Geist vor? Ausgegossen über alles Fleisch heißt über die ganze Welt. Zu allen Menschen. Denn bislang, bis Pfingsten, war er ja nur einer kleinen Zahl von Menschen, ausgewählten Menschen, zugänglich. Nur besondere Menschen, von denen konnte man sagen, dass der Heilige Geist sie erfüllt hat oder sie gesalbt waren damit. Seien es die Propheten, seien es die Priester im Alten Testament, seien es der König im Alten Testament. Und dies ist seit Pfingsten völlig anders. Der Heilige Geist ist allen Menschen zugänglich, allen. Macht keine Unterschiede mehr. Aber er ist eben auch nur jenen zugänglich, die es gerne möchten. Die sich dies auch wünschen für sich, dass das so ist. Und die ihn darum bitten, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben. Der Eye-Opener an diesem Tag, an diesem Pfingsttag, um das neudeutsche Wort zu benutzen, dieser Augenöffner oder dieser Herzensöffner, ist dabei die Predigt des Evangeliums. Dadurch, dass Petrus hier von den Wundern Gottes erzählt, hat der Heilige Geist die Möglichkeit, in unser Leben hineinzukommen. Die Rede oder der Vortrag des Petrus zu den Zuhörern aus der ganzen Welt über Jesus findet in den Menschen am Pfingsttag einen Widerhall, sagen wir. Er findet Resonanz. Es geht nicht in dem einen Ohr rein und in dem anderen Ohr raus und es war schön, es war ein Moment und das war's, sondern es bleibt. Und das Ende der Predigt lautet dann, was sollen wir tun, liebe Brüder? Das ist das Ende der Predigt. Denn die, die zugehört haben, sind ein Teil dieser Predigt geworden. Sie haben nicht abgeschaltet, als die Predigt fertig war, sondern sie waren immer noch auf Sendung. Was sollen wir jetzt tun? Irgendetwas hat Klick gemacht bei den Leuten. Irgendwo ist auf einmal ein Licht aufgegangen oder sind die Groschen gefallen, wie man so schön sagt. Das heißt, die Zuhörer haben verstanden. Aber nicht verstanden so sehr im Sinne von logischem Denken, vom Verstand her, sondern ich glaube, verstanden vielmehr von ihrem Herzen. Jeder von uns, der den kleinen Prinzen mal gelesen hat oder auch nicht gelesen hat, hat wahrscheinlich schon davon gehört, von Antoine de Saint-Exupéry, dass dieser kleine Prinz so sagt, nur mit dem Herzen sieht man. Und das stimmt auch. Das ist etwas, was gerade hier diese Pfingststelle auch sagt. Mit dem Herzen müssen wir sehen, erkennen. Man könnte auch sagen, dass die Leute etwas gefühlt haben. Aber bei diesem Wort gefühlt ist es wieder so etwas schwierig, denn es ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist ein Gespür für die Situation. Dass die Leute sagen können, das hat etwas jetzt mit mir zu tun und mit meinem Leben, was ich da gehört habe. Diese Nachricht, die ist für mich, das hat er für mich gesagt. Ich bin jetzt am Zug und darf mich entscheiden, ob ich mich auf das, was ich gehört habe, einlasse, ob ich will, ob ich soll, dass dieses Evangelium ein Teil meines Lebens wird. Aber ich weiß definitiv, nach solch einer Predigt, ich bin gemeint. Die Menschen sind an diesem Tag, anders ausgesprochen, überführt. Sie haben begriffen, sie haben erfasst, was das Evangelium bedeutet. Das ist der Prozess, den wir Umkehr nennen, den wir Bekehrung nennen. Dafür beten wir, wenn wir predigen, wenn wir Menschen einladen, wenn wir hoffen, dass sie auf das Evangelium Jesus reagieren. Denn was da geschieht, das ist ein Geheimnis. Das können wir uns nicht anders erklären als ein Geheimnis. Es ist nicht menschenmöglich, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn Menschen es vermögen, dass andere Menschen zum Glauben kommen, dann ist es suspekt, dann ist es verdächtigt. Dann könnte es mehr menschlich sein und manipulativ, aber eben nicht von Gott. Es muss sich durch die Gnade Gottes ereignen, durch Gottes Hilfe. Wenn wir also am Pfingsttag vor einer Woche das Pfingstlied gesungen haben, O komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein, gibt es da ja eine Stelle, wo es dann heißt, dass wir darum bitten, dass ein neues Pfingstfest uns geschenkt wird, ein neues Pfingstfest bereitet werden soll. Das ist genau damit gemeint, diese Situation. Ein Pfingstfest bedeutet, dass die Menschen auf einmal offen sind, Gottes Reden zu verstehen, Gottes Reden anzunehmen. Und das ist immer wieder passiert. Das ist an Pfingsten passiert. Das ist auch durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder passiert, dass Menschen auf einmal von diesem Wort Gottes viel stärker berührt worden sind. Große Massen zum Glauben kamen. Wir reden dann davon, dass hier eine Erweckung ausgebrochen ist, eine Revival oder wie wir das auch immer nennen. Aber dann versiegt es auch wieder. Und die meiste Zeit ist es eher so, dass es versiegt ist. Aber wenn so eine Zeit da ist, dann öffnen die Menschen ihr Herz für Gott, dass Jesus Christus in ihnen wohnen kann und der Heilige Geist kommt. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Das war also die Frage. Und die Antwort war eigentlich recht kurz. Kehrt um, erwidert Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Kehrt um, lasst euch taufen. So einfach ist das. Wenn Gottes Geist am Wirken ist, dann ist das, sage ich mal, mehr als die halbe Miete. Wenn Gottes Geist am Wirken ist. Ich würde mich jetzt nicht hinreißen lassen und sagen, wenn Gottes Geist am Wirken ist, dann ist es die ganze Miete. Wenn das alles so einfach ist, mit dem Bekehren und dem Taufen, warum machen wir uns dann so viel Mühe mit einem Taufseminar, mit einem Taufkatechumenat, das sich Wochen, das sich Monate hinzieht? Wir freuen uns heute über unsere Täuflinge, über die Fasernähe, über den Kianusch, den Masiar, die sich heute taufen lassen wollen. Sie haben hier vor über einem Jahr zur Gemeinde gefunden. Und dann haben sie gehört, jetzt dürfen sie erst mal ein Jahr lang unsere Veranstaltung besuchen. Jetzt dürfen sie erst einmal schauen, dass sie hier warm werden, dass sie hier heimisch werden, dass das so ihre Gemeinde wird. Und erst nach diesem Jahr sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wer möchte, mit dem können wir jetzt auch ein Taufseminar machen, um uns darüber klar zu werden, was das bedeutet, was das alles beinhaltet. Frage, warum kann das nicht schneller gehen? Warum machen wir uns da so viel Arbeit? Wenn der Heilige Geist kommt, brauchen wir doch nur warten, bis er da ist. Am Pfingsttag ging es ruckzuck. War das ein Tag? Waren es vielleicht mehrere Tage? Aber es wurde sofort getauft. Wir hören die Geschichte von dem Äthiopier in der Apostelgeschichte. Der macht einen Urlaub in Jerusalem, kommt wieder zurück. Und Philippus, der das gar nicht beabsichtigt hat, macht er so eine Taufunterweisung. Er wollte ihm eigentlich nur das Evangelium erklären. Und wo endet das? In einem Teich, wo der Äthiopier getauft wird. Das geht doch viel schneller, oder? Muss das ein Jahr sein? Müssen das viele Monate sein, bis man sich vorbereitet hat? Nun, wir müssen beklagen, dass wir eben nicht unter den Bedingungen des Pfingsttages so direkt leben. Der Heilige Geist ist ausgegossen, okay, aber die Situation ist doch eine andere. Das Brausen und die Feuerzungen bleiben aus. Oder seht ihr welche? Wir sprechen nicht mehr in anderen Sprachen, beziehungsweise wir sprechen immer noch in anderen Sprachen und das Sprachengewirr ist komplett, immer noch. Selbst die, die dieselbe Muttersprache sprechen, tun sich manchmal schwer, nicht aneinander vorbeizureden. Wie viel schwerer ist es dann, wenn ich eine völlig andere Sprache spreche, aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund komme, aus einer ganz anderen Religion geprägt bin? Wir sind hier also sehr stark herausgefordert. Doch ich hoffe, dass da, wo wir uns jetzt Zeit gelassen haben, uns der Heilige Geist jetzt geholfen hat, miteinander uns verständig zu machen, miteinander zu erleben auch, dass Gott uns an die Hand nimmt, dass Gott sich anbietet und anklopft an unsere Herzen und wir diese Herzen auch öffnen können. Hier wird dann weiter in unserem Predigttext eine Zusage deutlich gemacht. Da heißt es, wenn ihr umkehrt und euch taufen lasst, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wenn ihr umkehrt und euch taufen lasst, dann werdet ihr das bekommen. Sündenvergebung und die Gabe des Heiligen Geistes. Frage, was bedeutet das? Sind das Stufen, sind das Schritte? Gehört das zusammen? Ist das ein Gesamtpaket? Bekehren und taufen und dann? Wie darf ich das verstehen? Kehrt um, darunter verstehen wir hier in unserer Gemeinde, dass Jesus Christus, sein Evangelium uns deutlich verkündet worden ist und wir gemerkt haben, das spricht mich an und es geht um meine Sünden. Und ich meine Sünde ihm auch bekenne. Es geht darum, bei der Bekehrung, dass ich Jesus als Herrn in mein Leben einlade und sage, jetzt sollst du mein Leben bestimmen. Und es geht darum, dass ich dankend Jesus Christus nachfolge und mein Leben in seine Hände lege. Das ist mit Sicherheit ein richtiges Verständnis, ein evangelikales Verständnis könnte man vielleicht sagen. Und es ist auf der anderen Seite auch wieder etwas theoretisch, wenn ich es einfach nur so alleine stehen lasse. Zum Leben gehört ja auch nicht nur das Reden, sondern auch das Handeln. Als wenn es so einfach möglich wäre, dies mit einem Skalpell zu trennen, sondern es ist immer noch eins im Leben. So gehen wir auch manchmal damit um, wenn wir sagen, woraus besteht denn der Mensch? Ganz einfach, die Bibel sagt, der Mensch ist eine dreigeteilte Sache. Wir haben eine Stelle in der Bibel, die das sagt, deswegen ist es für uns klar, das ist so. Er besteht aus Leib, aus Seele und aus Geist. Aber es ist natürlich völliger Unsinn, dass ich tatsächlich einen Menschen so sezieren kann und aufteilen kann. Denn die Bibel sagt, der Mensch ist eine ganze Sache, die ich nicht in Scheiben schneiden kann. Es gehört alles zusammen, ich muss zusammen denken. Und so, denke ich, ist es auch mit dem Bekehren und mit dem Taufen. Ich muss es zusammendenken. Wenn ich es trenne, wird es schwierig. Sie gehören unbedingt zusammen, so wie sie auch gemeinsam die Zusage und Verheißung Gottes tragen. Wenn ich umkehre und mich taufen lasse, erfahre ich die Vergebung der Sünden und empfange ich die Gabe des Heiligen Geistes. Und natürlich können wir sagen, der Heilige Geist ist doch schon vorher da gewesen. Ja, ist er. Und der Heilige Geist wird auch nach diesem Ereignis hoffentlich mich immer wieder neu erfrischen und neu erfüllen. Und ich mache den Täuflingen Mut, wenn ich in diese Taufe einwillige und in das Taufwasser steige, zu erwarten, dass Gott ihnen deutlich macht, dass der Himmel aufgeht und er ihnen zusagt, Pasane, du bist meine Tochter. Kianosch, du bist mein Sohn. Masaya, du bist mein Kind. Dass das wirklich tief erfahren wird in dieser Taufe. In diesem Sinn wollen wir mit der Taufe heute diesen ersten wichtigen Schritt des Christwerdens auch bei den dreien abschließen. Der erste Schritt wird abgeschlossen, dem viele weitere Schritte der Nachfolge für Kianosch, Fasané und Masiano folgen sollen. Und es erfüllt sich eine weitere Verheißung aus unserem Text. Die Zusage, heißt es, gilt allen Menschen zu allen Zeiten aus allen Kulturen, Sprachen, Rassen, Religionen und Völkern. Niemand ist ausgeschlossen. Hier wird nicht unterschieden zwischen Juden und Griechen. Hier wird nicht unterschieden zwischen Sklaven und Freien, zwischen Armen und Reichen. Zwischen Mann und Frau wird auch nicht unterschieden hier. Wir alle sind berufen und gerufen, dieses Angebot Gottes, seine Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und darin zu leben. Dass ihr, Fasané, Kianosch und Masiyah, dies heute als einen wichtigen Tag erlebt, das ist mein und ich glaube, das ist auch unser Gebet.